HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. Klimabewegt werden sie von den einen genannt, klimapanisch von den anderen. Fest steht, der Klimawandel beschäftigt viele junge Menschen auch in Hessen. In Bonn hat die SB 58 eine der wichtigsten internationalen Klimakonferenzen begonnen. Wir haben das zum Anlass genommen zu fragen, wovor haben Jugendliche der sogenannten Generation Klima eigentlich Angst? HR-Inforeporter Alexander Gottschalk hat nach Antworten gesucht.
Eine Klimademo vor wenigen Tagen in Marburg. Etwa 300 Menschen sind hier, darunter viele junge Leute. Einer von ihnen ist Paul. Er ist 24 Jahre alt und studiert in Marburg Mathematik. Nebenbei hat er sich lange bei der Klimabewegung Fridays for Future engagiert, denn, ja, sagt er, der Klimawandel, der macht ihm Angst.
Ich habe Angst um eine Festung Europa, die sich ausbauen wird, wo ganz krasse Verteilungskämpfe stattfinden werden. Ich habe Angst vor den Lebensumständen, also ja, jetzt 30 Grad sind vielleicht nett, aber wie lang noch? Und ich habe Angst davor, mir nicht immer ewig eine Klimaanlage leisten zu können.
Eine Trendstudie hat letztes Jahr herausgefunden, dass mehr als die Hälfte der 14- bis 29-Jährigen in Deutschland sagt, der Klimawandel gehört zu meinen größten Sorgen. Die Augen vor der Krise verschließen, das können die wenigsten.
Die Hitzewellen, die wir hier erleben, verringern die Wahrscheinlichkeit für viele Menschen, das als was abtun zu können, das hypothetisch, zeitlich oder räumlich von uns entfernt ist. Es ist nah, es ist real und es ist zeitlich jetzt hier.
So erklärt es am Telefon die Tübinger Kognitionspsychologin Helen Fischer. In Marburg sind es zum Beispiel die Flut im Ahrtal, die Dürresommer oder das Artensterben, die immer wieder zur Sprache kommen. Sie sind hier die Angsttreiber. Auch für Konrad, der 22 ist, Geografie studiert und zur Klimainitiative Marburg Zero gehört.
Ich glaube, niemand könnte jetzt ehrlich behaupten, dass es nicht Angst macht, wenn wir jetzt schon Trockenheit haben. Wir haben Waldbrandgefahr schon Anfang des Jahres. Ich persönlich weiß nicht, ob ich in 10, 20 Jahren, ob es dann hier noch wohnbar ist oder ob man sich dann nicht überlegen muss, woanders hinzugehen.
Dass die Klimakrise eine globale Krise des Systems ist, das haben die jungen Leute hier verinnerlicht. Sie fürchten sich vor Lebensmittelknappheiten, Fluchtbewegungen oder Umbrüchen auf dem Arbeitsmarkt. So wie Linda, 20, Psychologiestudentin aus Marburg und Aktivistin bei Fridays for Future.
Mich wird es vielleicht erst in ein paar Jahren treffen, aber es gibt jetzt schon Menschen, vor allem im globalen Süden, die unter der Klimakrise leiden, die sterben, die ihr Zuhause verlieren. Und das wird einfach hingenommen von Regierungen und Konzernen. Und natürlich macht das Angst.
Wie also umgehen mit der Klimaangst? Auf diese Frage hat unser Hirn seit jeher drei Antworten parat, erklärt Psychologin Fischer.
Allgemein kann man sagen, dass uns, wenn uns ein Gefahrenszenario geschildert wird, eigentlich genau das gleiche Handlungsportfolio bleibt wie schon unseren Vorfahren vor 100.000 Jahren. Und das sind genau die drei Handlungsmuster, die wir alle kennen. Das ist Kämpfen, Flüchten oder Erstarren.
Mit der Klimaangst leben. Das fällt keinem der jungen Menschen, die in Marburg mit demonstrieren, leicht. Sie seien frustriert und wütend, sagen sie, über die Langsamkeit der Politik. Trotzdem ist für sie ganz klar, für welche der drei Optionen sie sich entscheiden.
Demonstration. Proteste.
Aktiv zu werden und zu merken, dass da wirklich viele Leute sind.
Versuchen, was zu verändern.
Ich glaube, sich aktiv auch einzusetzen und zu versuchen, irgendwie doch noch einen Wandel hinzubekommen, dadurch auch Menschen Hoffnung zu machen, das hilft schon auf jeden Fall.
Angst um das Klima. Vor allem Jugendliche in Hessen bewegt das Thema. Alexander Gottschalk hat mit ihnen anlässlich der aktuellen Bonner Klimakonferenz gesprochen. Und wir bleiben noch beim Thema Klima mit einem Blick nach Wiesbaden. CO2-Ausstoß reduzieren, klimaneutral werden. Viele Kultureinrichtungen legen immer noch die Hände in den Schoß bei dieser Aufgabe. Das Museum Wiesbaden, ein Museum für Kunst und Natur, ist klimaneutral und damit ein Vorbild in Hessen. Noch geht viel Geld als Ausgleich für Emissionen an Klimaprojekte, aber das Museum arbeitet hart daran, dass das besser wird.
Eine große Jesusfigur am Kreuz hängt oben an der Wand. Das Walsdorfer Kruzifix aus Holz aus dem Limburger Dom. Die Skulptur stammt aus dem 12. Jahrhundert, ist also 800 Jahre alt. Restauratorin Ines Unger.
Hier ist natürlich ein Raum, der klimatisch schwierig ist, weil er zwischen dem Eingangsbereich und klimatisierten Bereichen liegt.
Aber gerade für den Jesus aus Holz ist das Klima besonders wichtig.
Holz zum Beispiel reagiert sehr schnell und sehr radikal auf Feuchtigkeitsschwankungen. Wenn man da kein Auge drauf hat, können sehr schnell Risse, Schäden entstehen an den Objekten, an Möbeln sowohl als auch Skulpturen, Tafelbildern und so weiter. Genauso ist das für Leinwandgemälde, auch für Objekte aus Metall, wo man es vielleicht erstmal nicht so vermuten würde. Aber es ist natürlich so, dass mit Temperatur und Feuchtigkeit Materialien sich ausdehnen und zusammenziehen. Und das hat zur Folge, dass sich zum Beispiel Farbschichten lockern und abfallen können.
Das richtige Raumklima macht einen großen Teil des CO2-Ausstoßes aus. Dafür wird Erdgas verbrannt. Früher galt im Museum strikt 50% Luftfeuchtigkeit, 21 Grad. Heute sind Schwankungen erlaubt. Michael Edler, Leiter Haustechnik.
Wir haben jetzt im Sommer die Möglichkeit, ein bisschen feuchter zu werden. Das heißt, ich muss weniger kühlen, um zu entfeuchten. Dadurch spare ich enorm Energie. Wenn wir sagen, wir haben im Sommer 55% in der Galerie an Luftfeuchte. Und im Winter gehen wir auf 48%. Und dadurch muss ich deutlich weniger befeuchten. Und so Kleinigkeiten macht unheimlich an Energiemengen aus.
Besteht der Verleiher eines Ausstellungsobjekts auf 50% und 21 Grad, gibt es zwei Möglichkeiten. Das Objekt nicht auszuleihen oder das Klima entsprechend zu regulieren. Michael Edler schätzt, dass das Museum schon ein Drittel des schädlichen Strom- und Gasverbrauchs reduziert hat. Durch 19 Grad im Winter in den Büros und durch Leerstand eines Museumssaals. Außerdem werden jetzt die Klimaanlagen in einigen Sälen nachts für ein paar Stunden abgeschaltet. Es gibt noch mehr Pläne.
Wir gehen weg vom Gas, hoffentlich auch noch vor dem nächsten Winter, und gehen an die Fernwärme der Stadt Wiesbaden.
Geplant ist auch eine Solaranlage auf dem Dach. Der Wechsel beim Licht auf LED läuft schon länger. Es gibt einfach verglaste Fenster, die unter Denkmalschutz stehen. Dort sollen von innen weitere Fenster vorgesetzt werden. Die aufwendige Klimabilanz 2019 und 20 hat 25.000 Euro gekostet. Seitdem weiß das Museum, dass auch der Transport von Kunstobjekten ein großer Faktor in der Klimabilanz ist. Ines Unger.
Eine Leihgabe kommt zum Beispiel aus New York. Eine Kiste, die transportiert wird, dann verursacht das enorme Kosten und CO2 natürlich. Deshalb ist es sicher sinnvoll, dass man in Zukunft für Ausstellungen auch sehr darüber nachdenkt, wo kommen die Leihgaben her, was kann man bündeln und was kann man machen, worauf verzichtet man besser. Aber auch hier muss die Sicherheit der Objekte natürlich gewährleistet sein.
Klimakisten seien wichtig. Ein wertvolles Bild dürfe sich nicht auf dem Rollfeld am Flughafen in der Sonne aufheizen. Das Museum habe Kisten, die schon 30 Jahre verwendet werden. Das sei so nachhaltig wie möglich. 2019 und 20 hat das Museum noch viel CO2 produziert. Das Land Hessen hat das ausgeglichen und für 12.000 Euro Zertifikate gekauft für einen Windpark im Nordwesten von Costa Rica. Das Museum ist in Sachen Klimaschutz ein großes Team. Offenbar ziehen alle an einem Strang.
Es lacht auch keiner, wenn einer mit Puschen oder mit einer Decke im Büro sitzt, sondern da das dann alle betrifft, ist das wirklich getragen worden von allen auch.
Erfolge würden weiter motivieren.
Andrea Bonhagen über das Wiesbadener Museum, das seinen Beitrag zur Klimaneutralität leistet. Bisher kennt man es nur aus Science-Fiction-Filmen. Autonome Fahrzeuge rollen durch die Stadt, und zwar selbstständig, ohne Fahrer hinter dem Steuer. Im Rhein-Main-Gebiet gibt es schon einige Versuche mit solchen Fahrzeugen. Allerdings sind sie bisher nur im Schritttempo unterwegs und nicht komplett autonom. In Darmstadt und im Kreis Offenbach sollte sich das ändern. Dort sollte die Zukunftsvision von den selbstfahrenden Shuttlen bald Realität sein. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund, RMV, und die Bahn wollten sie im ÖPNV einsetzen, im normalen Straßenverkehr. Doch jetzt gibt es Probleme und das ganze Projekt wird sich wohl um Jahre verschieben.
Das Fahrzeug der Zukunft gibt es eigentlich schon. Vor einem Jahr wurde es stolz in Frankfurt präsentiert. Ein weißer SUV mit Elektroantrieb vom chinesischen Hersteller NIO. Dank der Kameras und Sensoren soll das Fahrzeug autonom im Straßenverkehr mitrollen, erklärt damals Johann Jungwirth vom Entwickler Mobileye.
Wir haben 11 Kameras mit Rundumsicht. 7 davon sind hochauflösend. Die Radarsensoren sind hinter den Stoßfängern vorne und hinten. Die sieht man nicht von außen. Also das sind sozusagen die Augen und Ohren des Fahrzeugs. Natürlich ist auch ein Mikrofon an Bord, um zum Beispiel Sirenen zu erkennen von Einsatzfahrzeugen.
Diese weißen autonomen Shuttles sollten eigentlich ab diesem Mai in Darmstadt und später auch im Kreis Offenbach zum Einsatz kommen. 15 Fahrzeuge waren geplant. Am Anfang noch mit einem Sicherheitsfahrer am Steuer. Im nächsten Schritt sollten die Shuttles dann aber ohne Personal an Bord durch den Stadtverkehr rollen und Fahrgäste befördern. Doch daraus wird erstmal nichts, erklärt Knut Ringert, der Geschäftsführer des Rhein-Main-Verkehrs. RMV.
Leider verzögert sich nun der Start dieser Tests. Ein Grund ist die Insolvenz des Projektpartners Clever Shuttle. wegen der die Genehmigung der Testfahrten noch nicht beim Kraftfahrtbundesamt eingeholt werden konnte.
Clever Shuttle musste vor einem Monat Insolvenz anmelden, denn ihr größter Anteilseigner, die Deutsche Bahn, war abgesprungen. Die Bahn und der RMV arbeiten seit einigen Jahren gemeinsam an Projekten für den ÖPNV der Zukunft. Dazu zählen neben dem autonomen Fahren auch sogenannte On-Demand-Projekte. Fahrgäste können hier auf Abruf einen Shuttlebus bestellen. In 10 Städten und Kreisen im RMV-Gebiet gibt's das bereits. In Darmstadt und im Kreis Offenbach wollte man nun 2 Projekte miteinander verbinden, nämlich autonome Shuttles, die Fahrgäste auf Abruf bestellen können. Das wird aber jetzt wohl noch Jahre dauern, sagt RMV-Chef Ringard.
Der generelle Einsatz fahrerlosen Fahrens wird auch nicht vor 2030, 2032 in die Planung aufgenommen werden können.
Für diesen Rückschlag ist aber offenbar nicht allein die Pleite von Clever Shuttle verantwortlich. Denn die südhessische Tochterfirma, die beim RMV-Modellprojekt mitmischt, ist nach Angaben der übrigen Partner gar nicht von der Insolvenz betroffen. Die Verkehrsdezernentin des Landkreises Offenbach, Claudia Jäger, wirkt ratlos.
Wir hätten erwartet, dass es läuft, dass die Wissenschaft soweit ist, dass Anträge gestellt werden. Dass das jetzt nicht der Fall ist, das enttäuscht uns. Wir sind aber optimistisch, dass es vielleicht am Ende sogar deutsche Unternehmen gibt, die das doch gewuppt kriegen.
Die weißen SUVs mit der Zukunftstechnik sollen laut RMV trotzdem in absehbarer Zeit zum Einsatz kommen, in Darmstadt und im Kreis Offenbach, wenn alle Genehmigungen vorliegen. Allerdings eben nicht voll autonom, sondern immer mit einem Sicherheitsfahrer an Bord.
Rückschlag für autonome Fahrzeuge in Hessen. Das Projekt für selbstfahrende Shuttle verzögert sich, Marie-Kathrin Fromm berichtete. Und wir werfen einen Blick nach Raunheim. Bis vor kurzem stand nämlich dort der Flügel der Stadt, also das Instrument, der Konzertflügel. Er stand im Bürgersaal. Dann hat die Stadt ihn überraschend verkauft. Volker Siefert ist dem Thema in Raunheim nachgegangen.
Es sei nicht mehr zu bespielen und auch nicht mehr zu reparieren. Dieter Kissel wundert sich. Er ist der Vorsitzende des Raunheimer Gewerbevereins. Mitte Januar war Neujahrsempfang im Bürgersaal.
Als wir einen Tag vorher zur Probe dort waren, hat der Hausmeister mir gesagt, die Flügel können wir nicht benutzen, weil er nicht bespielbar wäre. Und das wollte ich den kleinen Mädel gerade sagen. Und dann hat sie aber schon am Flügel gesessen und hat angefangen zu spielen.
Die Aufführung am nächsten Tag war ein voller Erfolg. Kurze Zeit später tauchte der Flügel auf der Auktionsplattform des Zolls auf. Den Zuschlag bei der Auktion bekommt Peter Urban, der Wirt vom Bembelsche. Eine Institution in Raunheim. Es gibt lecker hessisch Essen und manchmal auch Musik. Nun auch mit Flügelbegleitung, wie dieses Video Mitte März beweist. Ich fahre ins Bembelsche und treffe Urban. Der will kein Interview geben, bestätigt aber, dass er den Flügel für 500 Euro ersteigert hat. Und er bestätigt mir, dass er im Wahlkampfteam von David Rendl war. Der SPD-Politiker wurde im März zum Bürgermeister von Raunheim gewählt. Er konnte das Bembelsche mehrfach als Wahlkampfbühne nutzen. Doch sowohl Urban als auch Rendl sagen, das eine habe mit dem anderen nichts zu tun. Jeder hätte den Flügel auf der Auktionsplattform ersteigern können. So wahnsinnig attraktiv wurde der Flügel dort nicht angepriesen. In dicken Lettern stand dort defekt und nicht mehr zu reparieren. Brigitte Klose ist im Gesangsverein Germania. Sie wünscht sich den Flügel zurück.
Ich hoffe, dass die Wahrheit aufgedeckt wird. Oder eben eine Alternative zu schaffen, dass der Chor wieder einen Flügel hat. Es gibt oft Brautpaare, die den Bürgersaal anmieten und die auch einen Flügel benötigen.
Wirt Urban bietet der Germania an, ihre Proben ins Bembelsche zu verlegen. Klingt in meinen Ohren nach einem Trostpflaster.
Warum ist der Konzertflügel von Raunheim im Bembelsche gelandet? Volker Siefert ist der Frage in Raunheim nachgegangen. Und das war der Tag in Hessen zum Wochenanfang mit Sandra Winzer. Die Sendung finden Sie wie immer auch auf hrinforadio.de und auf hessenschau.de.